diesen sieben Worten finden wir die Kernaussagen des Evangeliums wieder. Paulus sagt, das Wort am Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber ist es eine Gotteskraft. Dieser Aussage wollen wir anhand der konkreten sieben Worte Jesu am Kreuz heute nachgehen. Ich lese aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 1, die Verse 18 bis 25. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt, umgeben von der Weisheit Gottes, Gott durch ihre Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen den gekreuzten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die Torheit Gottes ist weiser, als die Menschen sind, und die Schwachheit Gottes ist stärker, als die Menschen sind. Amen.
Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in alle Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Geschwister, wir sind in der Passionszeit. Die evangelische Kirche hat mit der sogenannten Fastenaktion dieses Jahr das Motto herausgegeben, dass man jetzt mal 7 Wochen nicht lügen soll. Da stellt sich mir die Frage, warum die evangelische Kirche quasi damit die Erlaubnis erteilt, die restlichen 45 Wochen im Jahr lügen zu dürfen. Oder habe ich da irgendwas falsch verstanden? Egal. Trotzdem möchte ich fragen, ob das denn der Sinn der Passionszeit ist, weniger zu lügen, weniger zu trinken, weniger zu schlecken. Oder ob es für unsere geistliche Persönlichkeitsentwicklung nicht viel wichtiger ist, sich gerade in der Passionszeit mit dem Ärgernis des Kreuzes zu beschäftigen und es zu einer Gotteskraft für mich werden zu lassen. So hat es ja der Apostel Paulus zusammengefasst in dem Text, den wir gerade gehört haben. Eine Torheit denen, die verloren sind, uns aber eine Gotteskraft. Das Wort vom Kreuz. So fasst Paulus zusammen, was die Menschheit streng trennt. Für die einen eine Torheit, für die anderen eine solide Basis fürs Leben und fürs Sterben. Eine Gotteskraft, sagt er. Ob ein Mensch gerettet ist, ob das Leben eines Menschen erfüllt ist, unterscheidet das Neue Testament nicht danach, ob man einen Gott glaubt oder nicht, denn an irgendeinen Gott oder Gottesersatz glauben die meisten Menschen. Das ist nicht das Kriterium. Das biblische Kriterium ist das Kreuz und das Wort vom Kreuz, wie es Paulus zusammenfasst. Ich möchte heute den Ausdruck Wort vom Kreuz ganz wörtlich nehmen, nämlich in Form der Worte. Es sind natürlich nicht einzelne Worte, sondern Wortgruppen oder ganze Sätze, die nach der neutestamentlichen Überlieferung Jesus am Kreuz gesprochen, ja ausgerufen hat. Und wir werden sehen, dass diese 7 Worte Jesu alles umfassen, was das Evangelium ausmacht. In diesen 7 Worten liegt alles drin. Wir finden diese 7 Worte in den verschiedenen Büchern. Es ist keiner der Evangelisten, der sie alle 7 übermittelt, sondern wir müssen in die verschiedenen Evangelien reinschauen, je nachdem, wer es beobachtet und weiterberichtet hat. Zunächst der Überblick über die 7 Kreuzesworte. Erste, Frau, siehe dein Sohn, und zu Johannes, siehe deine Mutter. Das zweite, mich dürstet. Das dritte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das vierte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das fünfte, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das sechste, es ist vollbracht. Und das siebte, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Wer einen ordentlichen Konfirmandenunterricht hat, der kannte diese 7 Worte jetzt. Zum ersten. Als nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe dein Sohn. Darauf spricht er zu dem Jünger, siehe deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Was geschieht hier? Hier werden die Menschen unter dem Kreuz in eine neue Beziehung gestellt. Zum Lieblingsjünger, siehe, das ist deine Mutter, und zu seiner Mutter, siehe, das ist dein Sohn. Es entsteht eine neue Beziehung des füreinander Verantwortung übernehmens. Aber hier geht es um mehr als um die beiden konkreten Menschen. Es wird eine neue Gemeinschaft gegründet, eine neue Form von Gemeinschaft gegründet. Was hier geistlich geschieht, dass Jesus seine Nachfolger in eine neue Verantwortung füreinander stellt, ist in der Praxis Gemeindegründung. Gemeindegründung geschieht nicht erst nach Pfingsten. Die Gemeinde wird gegründet am Kreuz von Golgatha durch das Wort des Heilands. Nicht erst durch die Predigt des Petrus oder auch nicht heute erst durch moderne methodische Vorgehensweisen geschieht Gemeindegründung. Gemeinde Jesus kann deshalb auch nur unter dem Kreuz bestehen. Die Bedeutung des Kreuzes für das Wesen der christlichen Gemeinde können wir nicht überbewerten. Das ist das Allerwichtigste. Wehe, wenn Pfarrer und Bischöfe anfangen und behaupten, der Kreuzestod sei nicht notwendig gewesen, was wir heute gelegentlich aus unseren Kirchen hören. Dass es in unserer Kirche so aussieht, wie es aussieht, ist die Konsequenz aus der Predigt eines falschen Evangeliums. Zu einer Kirche, die immer wieder das Kreuz und den Kreuzestod von Jesus rausnimmt und zu Bischöfen, die beim Besuch einer Moschee das Kreuz abnehmen, zu so einer Kirche kann sich Gott nicht stellen, nicht halten. Wir können das schon am alten Israel beobachten. Wenn sie den lebendigen Gott verlassen haben, wurde Israel immer kleiner und kleiner. Und das geschieht heute mit den Volkskirchen. Wer anstelle des Evangeliums politische Zeitgeistideen proklamiert, muss sich nicht wundern, wenn der lebendige Gott sich von seinem Werk distanziert. In der Wortverkündigung, in den Sakramenten, es geht immer ums Kreuz Christi. Christi Leib, Christi Blut im Abendmahl, das ist Golgatha. Hier geschieht die Rückbindung zur Gemeindegründung am Kreuz. Viele Kirchenführer der heutigen Zeit wollen eine starke, triumphierende Kirche haben, also speziell in den westlichen Ländern, die einen gesellschaftlichen Faktor bilden. Das hat nichts mehr damit zu tun, was unter dem Kreuz passiert ist. Die Gemeindegründung geschah mit einer leidenden Gemeinde. Sie weinten unter dem Kreuz. Die ersten Jahrhunderte war die Gemeinde eine leidende Gemeinde. Die Übernahme der weltlichen Macht der Kirche zerstörte sukzessive die geistliche Vollmacht. In Apostelgeschichte 3, Vers 6 wird uns geschildert, was am Tempel nach Pfingsten geschah. Da sprach Petrus zu dem Gelähmten, der da schon viele Jahre saß, Silber und Gold habe ich nicht, Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareners, steh auf und geh umher. Ein Theologe der mittelalterlichen Kirche, dem der Papst, der einmal sein Schüler gewesen war, voller Stolz die vatikanischen Gebäude und den Reichtum, die Schätze des Vatikans zeigte, sagte, unsere Kirche hat heute Gold und Silber, aber nicht mehr die Vollmacht des Petrus. Und ich meine, das ist der Zustand vieler Kirchen bis heute. Die Kirche der Endzeit wird eine Kirche der Rückbindung zur Gemeindegründung der leidenden Gemeinde sein. Mit der ihr verliehenen Vollmacht. Daran müssen wir uns als Gemeinde messen. Suchen wir in erster Linie die finanzielle Sicherheit oder suchen wir die Vollmacht des Heiligen Geistes? Das, was Kuba betrifft, habe ich euch vorhin schon erzählt. Da können wir mal einen Blick drauf werfen, wie das nicht nur in Kuba, sondern auch in China, in der Untergrundkirche und so weiter, was da läuft. Das Zweite. Mich dürstet. Hier hat ein sterbender Mensch Durst. Hier erleben wir die Natur des wahren Menschen. Am Abendmahlstisch stehen häufig rechts und links von der Bibel zwei Kerzen. Das ist so die Abendmahlsvorgabe im Bereich der verfassten Kirche. Sie weisen uns hin auf die zwei Naturen Jesu, wahrer Gott und wahrer Mensch. Wir erleben Jesu, wie er sich in all seiner Göttlichkeit entäußert und den elendigsten Tod stirbt, den man sich vorstellen kann. Das ist Passion, das Leiden des Menschen Jesus. Warum erfanden die Römer die Kreuzigung? Das Erhängen war ihnen zu kurz. Sie wollten mit Bestrafung nicht resozialisieren, sondern abschrecken. Bei der Kreuzigung kam es vor, dass die Delinquenten bis zu 3 Tage tagsüber in der Sonnenglut und nachts in der Kälte hingen. Wenn sie dann noch nicht tot waren, wurden ihnen die Beine gebrochen, damit sie dann schnell starben. Die Kreuzigung war also ein elendiges Sterben. Darüber muss man sich mal im Klaren werden. Da sagt die Welt, so einen Gott wollen wir nicht haben. Wie kann sich Gott so von den Menschen behandeln lassen? Das wollen sie nicht. Die Machtideologen wollen zu allen Zeiten andere Göttervorbilder. Die Nazis wählten sich lieber germanische Götter. Die Kommunisten setzten lieber auf die sogenannte Überlegenheit des wissenschaftlichen Kommunismus. Und wenn wir ihre Gottesbilder sehen wollen, brauchen wir nur nach Chemnitz zu fahren. Da steht er noch, der Nischel. Wehe dem Volk, das sich vom Gekreuzigten abwendet. Wir haben das Ergebnis der Nazi-Diktatur wie auch der kommunistischen Diktatur gesehen. Aber leider finden wir die Ablehnung eines gekreuzigten Gottes auch in der heutigen Gesellschaft. Die Menschen werden zu Machtgewinn und Machterhalt erzogen. Da passt ein gekreuzigter Gott nicht ins System. Es gibt sogar Kirchenvertreter, die erklären, die Kreuzigung sei ein Fehler Gottes gewesen. Machtorientierte Systeme können mit dem Kreuzestod nichts anfangen. Für sie ist es eine Torheit. Man kann das Gottesbild vieler Menschen, auch religiöser Menschen, vergleichen mit einer falschen Karte von einem unbekannten Land. Sie beschäftigen sich damit und erwarten, dass das dann alles so ist. Und nachdem sie schließlich in das Land kommen und feststellen, dass es ganz anders aussieht, als ihre falsche Karte ihnen gesagt hat, sagen sie, das Land ist falsch. So sagt man heute, man darf die Bibel nicht wörtlich nehmen. Immerhin, eins muss man sehen, immerhin verlangt die Pfarrerordination aller Kirchen heute noch das Gelübde, dass die Bibel nach den altkirchlichen Bekenntnissen ausgelegt wird, nämlich, dass Jesus Christus wahrer Mensch und wahrer Gott ist. Damit sind wir beim dritten Wort. Und um die 9. Stunde rief Jesus mit lauter Stimme und sprach, Eloi, Eloi, lama sabachthani, das heißt übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Um diesen Ausruf zu verstehen und welche Dramatik in diesen Worten liegt, müssen wir uns mit der zweiten Natur Jesu befassen. Jesu, wahrer Gott. Im alten Bund war Gott nicht fassbar. Sein Name, Jahwe, ich werde sein, der ich sein werde. Um zu verstehen, wie Jesus wahrer Gott sein kann, muss man sich mit dem Einsetzungsritus der Könige im alten Orient befassen, der natürlich den Menschen in der damaligen Zeit, in die das hineingesprochen wurde, völlig klar war. Die regierenden Könige und Pharaonen hatten aus dem Harem mit vielen Frauen auch viele Söhne und mussten sich irgendwann dann entscheiden, welcher ihrer Söhne der Nachfolger werden soll. Das haben sie dann für sich getan und dann kommt der erste Schritt, die Akklamation. Der König erklärt es dem auserwählten Sohn. Der zweite Schritt ist dann, der König teilt es seinen führenden Beamten mit und setzt damit seinen Sohn schon in diese Königswürde ein. Und der dritte Schritt ist dann, der König stellt seinen Sohn hin und das Volk muss akklamieren, das ist der neue König. Der Sohn ist mit dieser Einsetzung gleichzeitig mit dem Vater der König. Gleiche Macht, gleiche Rechte, gleiche Rolle. Egal, ob man dann als ein Bürger dieses Landes oder als einer der Beamten mit dem Vater oder dem Sohn sprach, man sprach mit dem König. Gottes Sohn heißt also Gott selber. Denn in der Macht, Würde und Rolle kann nicht zwischen Sohn und Vater unterschieden werden. Wenn der römische Hauptmann, der den Kreuzestod beobachtet hat, nun diesen dritten Schritt der Akklamation vollzieht und man seinen Ausruf, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen, hört, den er ja unter dem Kreuz tut, dann heißt das zugleich, dieser Mensch ist Gott. Es ist eine Kernaussage des christlichen Glaubens. Gott bringt sich am Kreuz selber um. Es geht hier um die zweite Natur Jesu, wahrer Gott. Religionen und Sekten, unter anderem auch die Zeugen Jehovas, erkennen Jesus als besonderen Menschen an, als Propheten und so weiter, auch sogar die Moslems. Sie stellen aber die wahre Gottheit Jesu in Frage. Jesus sagt aber, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich und der Vater sind eins. Klarer geht's nicht auszudrücken. Thomas spricht nach der Auferstehung Jesus an, mein Herr und mein Gott. Und Jesus lehnt das nicht ab, er korrigiert ihn nicht, sondern er bestätigt damit, was er selbst schon oft gesagt hat. Diese ganz klaren, eindeutigen Aussagen bezeugen aber auch, am Kreuz von Golgatha stirbt Gott. Und das ist das Zentrum unseres Glaubens. Hier ist der wahre Gott am Kreuz, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wenn Jesus, wahrer Gott, nun aber ausruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann zeigt uns dieses Wort in großer Deutlichkeit, dass wir einen dreieinigen Gott haben, auch wenn dieser Begriff in der Bibel nicht auftaucht. Wenn wir nicht an die Trinität glauben, haben wir ein ernstes Problem mit dem gesamten Verständnis der Bibel. Die Lehre der Bibel in der Gesamtheit ihrer Aussagen zu Gott ist, Gott sind drei Personen, aber ein Wesen. Innertrinitarisch spricht also hier der Sohn zum Vater. Nun, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist schwer, das geistig zu fassen. Und ich glaube, wir können die Dreieinigkeit in ihrer letzten Konsequenz gar nicht fassen. Nicht mal Paulus konnte das. Er kannte dieses Problem. Paulus sagt, wir sehen jetzt ein verschwommenes Bild, aber eines Tages in der Ewigkeit werden wir die Wahrheit erkennen. Wie es wirklich zu verstehen ist. Deshalb nehmen wir heute an, was der Geist uns offenbart und die Schrift uns bestätigt. Es ist der wahre Gott, der hier stirbt. Zum vierten Wort. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wer wusste nicht, was er tut? An der Kreuzigung gab es viele Beteiligte, die nicht wissen, was sie tun. Judas, der Verräter, der hohe Priester als ein Ankläger, Pontius Pilatus, der wusste, dass Jesus unschuldig war. Oder die Juden, die ihn trotzdem kreuzigen wollten. Aber wenn wir dieses Wort Jesus am Kreuz heute ernst nehmen, Wenn es um die Sünde geht, die hier der Vater vergeben soll, dann ruft Jesus dieses Wort in Wirklichkeit wegen mir. Vater, vergib Gottfried Pfüller, er weiß nicht, was er tut. Setzt eure Namen ein. Dann ist dieses Wort für euch gesprochen. Wir sind Sünder und bleiben Sünder bis zum letzten Atemzug. Auf dieser Welt gibt es keinen Zustand, wo wir sündlos leben können, trotz des Heiligungsprozesses. Ich werde immer versuchen, in der Heiligung voranzukommen. Aber schauen wir, Paulus, wo wir wirklich sagen müssen, ein Gläubiger, ein heiliger Mann, er sagt, das Gute, das ich will, das tue ich nicht, aber das Böse, was ich nicht will, das tue ich. Darum geht es. Ich bin nichts, er ist alles. Immer wieder muss ich unters Kreuz, um nicht dem Gericht Gottes zu verfallen. Auch das ist der Welt eine Torheit. Die Welt redet gern vom lieben Gott und meint damit einen halbblinden Opa, den es aber gar nicht gibt. Klar, den Gott, der bei Krebskrankheit hilft, der die Kinder beschützt, der uns Erfolg geben soll, den können wir gut verkaufen. Den Gott des Wohlstandsevangeliums wollen alle. Aber den Hinweis, ein verdammenswerter Sünder zu sein und von Gott zur Verdammnis verurteilt zu sein, wenn uns nicht das Blut Jesu daraus rettet, von dem Gott will die Welt nichts wissen. Die Welt will nicht anerkennen, Sünder zu sein. Wieso? Ich fahre doch Auto mit wenig Schadstoffausstoß, ich trenne meinen Müll, ich habe die Frau noch nie betrogen, ich habe noch niemanden umgebracht. Aber Jesus sagt, schon wenn du denkst, du nah, ist es wie ein Mord. Schon wenn du eine Frau ansiehst, sie zu begehren, dann bist du schuldig. Kommen wir dann zur Sabbatruhe, dem Ehren der Eltern und so weiter, dann müssen wir feststellen, nie hat jemand auch nur eines der Gebote konsequent halten können. Alle Menschen sind verdammenswerte Sünder. Der Heilige Geist schenkt uns die Sündenerkenntnis. Unsere Sünden gehören unters Kreuz, sinnbildlich benetzt mit dem Blut Jesu. Und das ist so wie beim Auszug aus Ägypten. Wenn Gott den Racheengel schickt, dann muss das Blut damals am Türpfosten sein und bei uns muss das Blut Jesu dran sein. Benetzt mit dem Blut Jesu. Der Gott der Bibel ist ein strafender Gott. Lesen Sie die Offenbarung von den Zornesschalen. Es sind die Zornesschalen, die Gott ausgießt. Oder ein anderes Beispiel. Jesus findet in einigen Städten in Galiläa keinen Glauben. Er verflucht sie und heute gibt es sie nicht mehr. Jesus ist für uns Anwalt oder Richter beim Ausgießen der Zornesschalen. Unter dem Kreuz von Golgatha ist Jesus unser Anwalt. Tritt er für uns ein. Der andere Tod, den die Bibel klar bezeugt, ist das ewige Feuer. Das ist ein weiterer Punkt, den die Welt für eine Torheit hält, uns aber die Gotteskraft ist, das ewige Leben zu erlangen. Zum fünften Wort. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach, bist du der Christus, so rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach, fürchtest du auch Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist und wir gerechterweise, der wir empfangen, was unsere Taten wert sind, dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach zu Jesus, Herr, gedenke an mich, wenn du in deine Königherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wir bekommen hier wie selbstverständlich etwas mitgeteilt, was zwar nach der Bibel klar ist, aber häufig nicht verstanden wird. Wenn mein Herz aufhört zu schlagen, finde ich mich in der Ewigkeit wieder. Die Bibel kennt zwei Auferstehungen. Johannes 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Johannes 5, Vers 29 beschreibt eine Auferstehung des Lebens und eine Auferstehung des Gerichts. Die Offenbarung sagt, selig und heilig, die teilhaben an der ersten Auferstehung. Johannes 11, wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Christen freuen sich auf den Tod, weil er der Übergang des geistlichen Menschen hinein in die Ewigkeit ist. Paulus sagt, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Hier können wir noch lernen von der verfolgten Gemeinde, die bis heute dieselbe Haltung zum Tod hat. Ein Bischof der kanadischen Gemeinden sagt, sein Problem ist, die Christen wollen nicht mehr sterben. Wir gehen ins himmlische Jerusalem und bekommen einen Ewigkeitsleib. Das wird Herrlichkeit sein. Und da muss man sich nicht mit 95 noch einen Bypass legen lassen. Bei meiner Mutter stand genau diese Frage, sie war erst 85. Sie sagt, nein, das kommt für mich nicht mehr in Frage. Sie wusste, wo sie hingeht. Und sie hat dann immer noch einige Jahre gelebt, obwohl die Ärzte sagten, in ein paar Wochen höchstens noch. Ich muss wissen, glaube ich das oder glaube ich es nicht? Die zweite Auferstehung, da heißt es, am Ende der Zeiten werden die anderen Verstorbenen geholt zum Gericht und sie werden nach ihren Werken gerichtet werden. Ich weiß nicht, ob es dann welche gibt, die noch gerettet sind oder ob alle verloren sind, aber es ist sicher denkbar. Die ersten Christen sind in den römischen Arenen sind anders gestorben, nämlich mit dem Wissen, dass sie jetzt in die geistliche Welt Gottes hinübergehen. Das hat dazu geführt, dass die Leute fragend geworden sind nach dem Evangelium. Keine Angst vor dem Tod zu haben, das unterscheidet die Christen von allen Philosophien und Religionen. Auch heute haben die Menschen Angst vor dem Tod, auch wenn manche das hinter einer Maskerade verbergen. Wenn wir jetzt ein klägliches Evangelium leben und ebenso Angst vor dem Tod haben, wo bleibt da das Zeugnis? Wem das noch schwerfällt, der kann sich festhalten an dem Psalmwort aus Psalm 37. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Und das trifft besonders auch auf mein Sterben zu. Möglicherweise wird ein Arzt schauen, ob er uns helfen kann. Und das kann er oder er kann es nicht. Aber ich weiß, wem ich dann auch den letzten Weg anbefehle. Das sechste Wort. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Meine Rettung ist vollbracht durch das Leiden und Sterben Jesu. Ich muss das Geschenk nur noch annehmen. Der Gedanke, es ist schon alles geschehen und wir können es annehmen, ist ein wunderbarer, freimachender Gedanke. Weißt du, wo du bist, wenn du heute Abend stirbst? Es ist bereits vollbracht, dass du im herrlichen Reich Gottes sein kannst, wenn du es annimmst, was Jesus für dich vollbracht hat. Und denen, denen es noch eine Torheit ist, müssen wir das sagen. Es reicht nicht, wenn nur wir das wissen. Es ist vollbracht. Das ist ein Rettungswort, das zur Anbetung führt. Wenn die Anbetung dem lebendigen Gott gehört, dann gehört sie Jesus. Das haben schon die Weisen aus dem Morgenland erkannt. Sie haben angebetet. Nach der Himmelfahrt beten die Jünger ihn an. Nach Hebräer 1, Vers 6 sollen alle Engel Gottes ihn anbeten. Nach Philipper 2 werden am Ende aller Zeiten sich alle Knie beugen vor Jesus, die der Geretteten und die der Verdammten. Zum siebten Wort. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Was sind die letzten Worte von Menschen? Es sind schlimme letzte Worte von Philosophen und Christusleugnern übermittelt worden, die belegen, dass diese ein Feuer und eine Dunkelheit vor sich gesehen haben. Goethe, mehr Licht waren seine letzten Worte. Sartre, ich bin gescheitert. Letzte Worte sind eine Bilanz. Ganz anders die letzten Worte des Stephanus. Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Jesus ebenso, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Was ist die Grundlage meines Lebens? Der fleischliche Mensch mit Gesundheit, Geld, Ansehen, Beruf oder der geistliche Mensch, unser ewiges Ich, das sich fröhlich in die Hände des lebendigen Gottes begibt? Nach diesem Jesus starb und was geschah dann noch? Das sollten wir auch nochmal drauf schauen. Das berichtet Matthäus, aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Und siehe da, Der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen, die Gräber taten sich auf und es standen auf viele Leiber der Heiligen, die da schliefen. Die Bibel ist reich an Berichten über gewaltige Ereignisse. Aber das, was in diesen drei Versen beschrieben wird, das ist das Gewaltigste. Die Sonne verbirgt ihr Angesicht und die Erde erbebt, ob des Unrechts, das hier geschieht. Tote, die im Glauben im alten Bund gestorben sind, stehen auf und gehen durch Jerusalem. Und dann geschieht im Todesmoment Jesus, dass der Vorhang im Tempel, der das Heiligste vom Allerheiligsten trennt, in zwei Teile zerreißt. Der Tempel hatte drei Teile. Eine Vorhalle, in die die jüdischen Männer hinein durften. Das Heilige, da durften nur die Priester hinein. Und das Allerheiligste, das war der Ort der Anwesenheit Gottes. Diesen Ort durfte einmal im Jahr der hohe Priester zu Yom Kippur, dem Tag der Sühne, betreten, mit gesenktem Kopf, während alle anderen Priester sangen. Und er durfte dort das Versöhnungsgebet sprechen. Bis dahin war das Allerheiligste der Ort, wo der lebendige Gott Wohnstätte auf Erden hatte. Das hat den Tempel ausgemacht. Dieser Vorhang, der jetzt zerreißt, war ein sehr großer Vorhang aus roter und blauer Purpurleinwand. Mit zerrissenem Vorhang konnten jetzt alle sehen, Gott ist da nicht mehr, weil er jetzt am Kreuz auf Golgatha ist. Wenn Gott nicht mehr im Allerheiligsten ist, gibt es im Tempel keine Vergebung durch die Opfer von Tieren mehr. Es gibt nur einen Ort, an dem Vergebung empfangen wird, am Kreuz von Golgatha. Das Ende des Tempels geschieht in der Sekunde, in der der lebendige Gott stirbt. Da wird das finale Lamm Gottes geschlachtet. Damit ist das Ende des Tempels besiegelt, der ja dann auch 40 Jahre später durch die Römer physisch zerstört wird. Aber das Ende des Tempels geschah am Kreuz. Johannes der Täufer rief aus, das ist das Lamm Gottes, das in der Welt Schuld trägt. Wenn das geschlachtet ist, braucht es kein Opfertier mehr und keinen Ort für die Opferung, keinen Tempel. Die Zeitalter der Tempel sind zu Ende gegangen. Das neue Zeitalter des Lammes von Golgatha geht nie wieder zu Ende, bis der Herr kommen wird. Wenn du schuldig geworden bist vor dem lebendigen Gott, an Gott oder an den Menschen, geh zum Kreuz. Dort ist der Ort der Vergebung. Und das müssen wir auch den Menschen sagen, die sich selbst nicht vergeben können. Wenn erfolgreiche ältere Männer Bilanz ziehen und merken, wie sie Familie und Kollegen schlecht behandelt haben, dann können sie sich häufig nicht vergeben. Um Sünden zu tilgen, können wir so viel leiden, wie wir wollen. Da helfen auch angebliche 20.000 Jahre im Fegefeuer nach katholischer Lehre nichts. Die Schuld kann nur am Kreuz vergeben werden. So oft ich Jesu enttäusche, ich darf immer wieder kommen. Jesus hat deshalb nicht genug von uns. Wir können immer wieder kommen. Schwierig wird es, wenn wir versuchen, selbst mit der Schuld zurechtzukommen. Gott hat kein Problem mit unseren Sünden. Er hat ein Problem damit, wenn wir diese Sünden nicht unters Kreuz bringen. Darum geht es in diesen 7 Wochen der Passion. Wir sollen uns im Klaren darüber werden, welche Rolle das Wort vom Kreuz in unserem Leben spielt. Ist es uns eine Torheit, etwas, was wir nicht verstehen oder worüber wir uns ärgern? Oder ist es uns diese Gotteskraft, die Paulus beschreibt? Ich wünsche es dir und uns allen, dass der Heilige Geist uns öffnet für die Annahme dieser Gotteskraft. Amen.